Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur Aufarbeitung der NBA-Spiele der letzten Nacht hier auf meinsportradio.de. Unser werktägliches Update zur Basketballliga in den USA. Und da gab es auch in dieser Nacht wieder einiges, was zu berichten lohnt. Unser Experte heute hier im Studio, der Moderator von Triple Double auf meinsportradio.de, unserem NBA-Talk, Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Wir starten gleich in die Vollen. Bevor wir mit deinen Spielen, die du rausgepickt hast, zur ausführlichen Analyse starten, schauen wir auf das Duell der Hornets zu Gast bei den Pistons. 118 zu 107 ging es am Ende für die Gäste, also für die Hornets aus. Dwight Howard, der Mann, der sie geführt hat, mit 21 Punkten und starken 17 Rebounds. Der Garant für den Sieg der Hornets, übrigens der 17. Saisonsieg bisher für die Mannschaft. Und jetzt gucken wir auf die Raptors, die zu Gast waren bei den 76ers, dort eine 111 zu 117 Niederlage kassiert haben. Und das war ein Spiel, was durchaus auch dramatische Züge trug.
Ja, am Ende wurde es mal wieder eng, muss man einfach so sagen. Bei den 76ers ist es irgendwie einfach nicht garantiert, dass sie mal eine Führung so ganz entspannt über die Zeit bringen. Sie sind da sehr, sehr gut aktuell darin, sowas leichtfertig herzuschenken. Bei allem Talent ist das wahrscheinlich die größte Schwäche, die sie haben. Und das hat vor allen Dingen immer einen Hintergrund. Und das sind unglaublich hohe Turnover-Zahlen. 22 waren es heute Nacht wieder. Sie sind gut ins Spiel reingekommen, haben das erste Viertel bereits mit 9 gegen Toronto für sich entschieden, konnten dann den Vorsprung sogar bis auf 10 ausbauen bis zur Halbzeit und ließen ihn dann immer, immer größer werden, nur um dann hinten raus erstmal wieder komplett einzubrechen. Im dritten Viertel führten sie zwischenzeitlich mit 19 Punkten und auf einmal war alles, was vorher gut geklappt hatte, komplettes Stückwerk, nur noch Einzelaktionen, nur noch Isolations, die sie gespielt haben und folglich kam dann Toronto mit großen, großen Schritten näher, war dann auf einmal ja tatsächlich dran, 3 Minuten vor dem Ende war es nur noch ein Punkt Rückstand und ab da wurde es die große Zitterpartie, aber sie haben es, anders als in vielen Spielen in dieser Saison, endlich mal über die Bühne gebracht. Ben Simmons war es, der zuerst selber den Korb machte und dann mit einem tollen Pass auf Dario Saric dann letzten Endes die für die Vorentscheidung sorgte. Saric traf dann von Downtown Toronto Raptors konnten durch Kyle Lowry, der ja zuvor 2 Spiele verletzt gefehlt hatte, dann nochmal mit einem Dreier und mit einem Korberfolg von CJ Miles nochmal verkürzen, aber es waren eben immer noch 3 Punkte Rückstand und dann war natürlich Joel Embiid nochmal zur Stelle, der zog das Foul gegen Jakob Poeltl, blieb dann ganz cool an der Freiwurflinie und damit war das Spiel letzten Endes entschieden. Wie gesagt, die 76ers bringen es mal nach Hause in einer engen Partie. Nachdem die Toronto Raptors wirklich katastrophal in die Partie gestartet waren, konnten sie ja letzten Endes einen großen Vorsprung herausspielen. Aber das war dann am Ende fast wieder mal nicht genug. Ich hatte es gesagt, der Start der Raptors war nicht so richtig gut. Am Anfang war es noch eng, da trafen sie noch gut. Aber dann, als diese Lücke eben aufging, da erlebten sie eine richtige Durststrecke, trafen zwischenzeitlich nur 4 von 23 Würfen aus dem Feld. Das ist einfach viel zu wenig. Und Kyle Lowry, der ja wie gesagt zurückkehrte, der ging da auch nicht unbedingt gut voran. Der Point Guard der Toronto Raptors traf lediglich 3 seiner 16 Würfe, hatte dann am Ende eben auch nur 13 Punkte. Topscorer bei den Toronto Raptors, 24 Punkte, DeMar DeRozan, wer sonst, aber auch er mit Wurfproblemen. Dazu noch 3 Spieler von der Bank kommt im zweistelligen Punktbereich, Serge Ibaka in der Starting Five ebenfalls noch mit 10 Punkten. Und das ja dann letzten Endes eine relativ ausgeglichene Leistung, aber eben schlechtes Shooting heute Nacht bei den Raptors, nur 40% aus dem Feld. Fast 10% mehr trafen die 76ers, bei denen Joel Embiid gut voranging, der ja Jonas Valanciunas auf Center bei den Toronto Raptors das ein oder andere Mal ja wirklich so ein bisschen eine Lehrstunde erteilte. 34 Punkte am Ende für Embiid, 11 Rebounds dazu noch, allerdings auch 7 Turnover. Ben Simmons auch noch mit 6 Turnovern und da haben wir dann eben schon die beiden Hauptschuldigen gefunden. Nichtsdestotrotz gute Spiele eigentlich in Summe von beiden. Simmons dann am Ende mit dem wichtigen Korberfolg mit 12 Punkten. Die komplette Starting Five übrigens bei den 76ers im zweistelligen Punktbereich. Dazu noch TJ McConnell von der Bank kommt mit 18 Punkten. Und wie gesagt, die 76ers jetzt bei 20 und 20. Die Toronto Raptors verlieren mal wieder, stehen jetzt bei 29 und 13, haben aber nach wie vor Platz 2 in der Eastern Conference inne.
Die New York Knicks stehen jetzt bei 20-24, haben ihren 5. Auswärtssieg feiern können, bei den Brooklyn Nets gewonnen mit 119-104. Der Mann, der sie geführt hat, war natürlich Kristaps Porzingis, 26 Punkte. Steuerte er zu diesem Erfolg bei. Und wir gucken auf die Bucks, die zu Gast waren bei den Wizards und sich dort deutlich durchgesetzt haben, weil der Greek Freak wieder aufgedreht hat, 104-95.
Ja, die Milwaukee Bucks insgesamt mit einer guten Partie, aber auch die Washington Wizards. Es war ganz, ganz lange sehr, sehr eng, die komplette Halbzeit eigentlich. Das Spiel wogte immer wieder hin und her. Es gab permanente Führungswechsel. Ganz, ganz oft stand es unentschieden. 15 Mal, 13 Mal wechselte die Führung. Und ja, wie gesagt, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Milwaukee konnte sich Mitte des dritten Viertels mal so ein bisschen absetzen. Da führten sie dann mit 9 Punkten, blieben dann aber eine Weile punktlos, sodass Washington die Lücke wieder zugehen ließ. Und dann, ja, machte man sich schon auf so eine richtig packende Schlussphase irgendwie gefasst und dann riss irgendwie bei Washington kompletter Faden und keiner weiß richtig warum. 6 Minuten vor dem Ende, da war noch alles gut, da führten die Washington Wizards mit 2 Punkten, 93-91 stand es da und aus ging es, wie gesagt, 104-95 aus Sicht der Milwaukee Bucks. Also in den letzten 6 Minuten brachte Washington gerade mal noch 2 Punkte aufs Scoreboard und das ist dann in Summe einfach viel, viel, viel zu wenig. Da hatten die Milwaukee Bucks dann letzten Endes hinten raus auch ein leichtes, dieses Spiel dann nach Hause zu bringen, zumal sie, anders als eben jetzt zum Beispiel in der vergangenen Partie davor, die sie ja deutlich verloren hatten, eben nicht nur Giannis Antetokounmpo derjenige war, der seinen Beitrag geleistet hatte. Der machte 27 Punkte und legte ein Career High bei Rebounds auf 20 Punkte, also ein verdammt starkes Double-Double vom Griechen. Dazu dann eben aber auch noch Chris Middleton und Eric Bledsoe zur Stelle mit 19 und 23 Punkten. Malcolm Brogdon im zweistelligen Punktbereich. Und genau das will Jason Kidd natürlich sehen, dass nicht die ganze Verantwortung auf dem Jungstar der Bucks liegt, sondern dass da die erfahrenen Spieler sich eben auch mit reinbringen. Und das haben Middleton und Bledsoe heute Nacht gemacht. 50% von der Dreierlinie dazu noch getroffen. Das ist nicht unbedingt die ganz große Stärke der Bucks. Dazu 47% insgesamt aus dem Feld. Und bei den Wizards, da konnten John Wall und Bradley Beal dem Spiel nur in gewisser Art und Weise den Stempel aufdrücken, wie man das normalerweise von ihnen kennt. Bradley Beal mit nur einem von 7 getroffenen Dreiern am Ende dann für 19 Punkte. John Wall insgesamt zwar 27 Punkte, 9 Assists, also knapp am Double-Double vorbei, aber eben mit einer ja verheerenden Wurfquote, traf gerade so oder nicht mal ganz ein Drittel seiner Würfe, musste sehr, sehr oft an die Freiwurflinie, blieb da dann allerdings sehr, sehr cool. Nur ein Fehlversuch bei 13 Versuchen insgesamt. Kelly Oubre Jr. von der Bank versuchte noch das seinen Beitrag zu leisten, war da ebenfalls mit 19 Punkten zur Stelle, aber die Wurfquote insgesamt eben nicht gut heute Nacht bei den Washington Wizards, trafen nur 42% und keine 30 von Downtown und wie gesagt, hinten raus, da hagelte es dann Backsteine und das war dann letzten Endes der ausschlaggebende Punkt, warum sie dieses Spiel verloren haben, neben der Ausgeglichenheit der Milwaukee Bucks, die heute Nacht ja Trumpf war und es wahrscheinlich, wenn es nach Jason Kidd geht, viel, viel häufiger sein sollte.
Ausgeglichen, das ist auch das Stichwort, was zu den Memphis Grizzlies passt. Die gewannen zu Hause mit 123-114 gegen die Lakers und hatten wirklich ein richtig ausbalanciertes Team auf der Platte. 8 Spieler punkteten zweistellig. Dylan Brooks, der schaffte mit 19 Punkten es seinen Season-Best-Wert einzustellen und das war am Ende ausschlaggebend dafür, dass die Grizzlies eben mit 123-114 gegen die Lakers gewannen, den 14. Saisonsieg feiern konnten. Und wir gucken auf den Sieg der Atlanta Hawks mit 102-99 gegen die San Antonio Spurs. Da haben sie es tatsächlich geschafft, das Team um Dennis Schröder, der 26 Punkte erzielte, die doch favorisierten Spurs in ihre Schranken zu weisen. Aber bei den Spurs, da ist es ja momentan auch so ein kleines Up and Down.
Ja, die Spurs zuletzt so ein bisschen mit wechselhaften Leistungen. Sie gewinnen und verlieren quasi wirklich im Wechsel. Ich glaube, das letzte Mal, dass sie mehrere Spiele hintereinander gewonnen haben, da schrieben wir noch das Jahr 2017. Von daher ist das jetzt im Januar noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Nicht die Konstanz, die wir von den Spurs gewohnt sind. Was natürlich einmal mehr daran liegt, dass sie nicht in Bestbesetzung antreten können. Jetzt Kawhi Leonard erneut mit Problemen am Quadrizeps. Beim geneigten NBA-Fan schrillen jetzt die Alarmglocken. Das ist nämlich genau die Verletzung, die ihn bereits die ersten 27 Spiele dieser Saison gekostet hat. Man weiß nicht so richtig, ob es eine Vorsichtsmaßnahme ist oder ob er sich tatsächlich erneut verletzt hat. Mal gucken, ob die San Antonio Spurs sich da noch näher äußern werden. Ja, und dafür ja, rückte dann letzten Endes Kyle Anderson in die Starting Five, aber nichtsdestotrotz muss man ja immer noch sagen, das ist keine Gurkentruppe, die Spurs da haben, und gegen Atlanta sollte es eigentlich langen. Heute Nacht war es nicht so, was verschiedene Faktoren begünstigten aus Sicht Atlantas. Zum einen, Manu Ginobili musste ja auch schon früh letzten Endes dann vom Feld, konnte ja dann letzten Endes nur im ersten Viertel so ein bisschen mitwirken, nachdem der ja Altstar der Spurs da ja zuletzt wirklich gute Zahlen aufgelegt hatte. Weiterer Grund, Tony Parker ist eben auch in die Jahre gekommen und Dennis Schröder wusste das für sich zu nutzen. Machte eine rundum gelungene Partie. Schröder attackierte immer wieder eben Tony Parker und da traten dann einfach Geschwindigkeitsunterschiede auf, die man, wenn man sich so 10 Jahre zurückerinnert, eben kannte, als Tony Parker andere Point Guards angelaufen hat und einfach mit Tempo an ihnen vorbei zum Korb zog. Parker seinerseits dann eben offensiv auch mit keiner guten Leistung. Die Spurs insgesamt irgendwie so ein bisschen behäbig, nachdem sie sehr, sehr gut ins Spiel gekommen waren. 18-4 stand's nach 5 Minuten Spielzeit und dann ließen sie sich irgendwie von den Atlanta Hawks so ein bisschen anstecken. Die Hawks hatten diese hohe Führung nach wenigen Minuten mit 5 Turnovern begünstigt und dann, ja, wie gesagt, ließen sich die Spurs so ein bisschen anstecken. Die Lücke ging wieder zu Atlanta, führte dann 1 Minute vor Ende des ersten Viertels sogar. Allerdings konnten die Spurs dann nochmal ihrerseits zum Korberfolg kommen. Das Spiel blieb dann sehr, sehr eng, wechselte immer wieder den Führenden. Die Spurs meistens kurz vor Ende des Viertels dann nochmal mit dem entscheidenden Satz nach vorne, sodass sie letztendlich das Viertel gewann. Aber das war am Ende eben alles nichts wert, weil die Atlanta Hawks hinten raus richtig, richtig cool blieben. Und dann in einem wirklich tollen Finish auf beiden Seiten dieses Spiel für sich entschieden. Und da war dann Dennis Schröder eben auch zur Stelle. Machte 6 der letzten 8 Punkte für die Atlanta Hawks. Machte insgesamt ja einfach ein gutes 4. Viertel. Traf 5 von 7 Würfen in diesen letzten 12 Minuten. Legte da dann 12 Punkte auf. Und war derjenige, der dann eben Klatsch war für die Atlanta Hawks. Und so die San Antonio Spurs ihrerseits eben besiegte. Aber wie gesagt, die Atlanta Hawks insgesamt heute Nacht auch mit einer guten Partie, weil sie so gewisse Schwächen der San Antonio Spurs einfach ausnutzen konnten. Gerade im Fastbreak war San Antonio einfach nie schnell genug hinter dem Ball. Teilweise, ja, ich will nicht sagen, dass das lustlos wirkte, aber man merkte irgendwie, dass da vielleicht auch die letzte Konsequenz nicht so da war. Ilyasova dann seinerseits mit 20 Punkten zweitbester Scorer hinter Schröder dazu. Noch 3 weitere Spieler im 2-stelligen Punktbereich, gerade von der Bank, kam guter Input gegenüber der Spurs-Bank, wo allerdings auch mit Patty Mills, der dann am Ende auf dem Court stand, eben nicht Tony Parker, eine durchaus, ja, ansehnliche Partie ablieferte, dazu noch Burtons mit 2-stelliger Punktausbeute. Und in der Starting Five, da war natürlich LaMarcus Aldridge derjenige, an dem sie sich orientierten. 25 Punkte, 11 Rebounds, das Double-Double von ihm. Und ja, wie gesagt, Dennis Schröder allerdings dann am Ende derjenige, der das Spiel zugunsten der Atlanta Hawks entschied und damit Saisonsieg Nummer 12 eintütete. Die San Antonio Spurs jetzt bereits mit 16 Niederlagen, wobei bereits stehen dem Jahr 29 Siege gegenüber. Von daher werden sie es verkraften können. Weniger verkraften können sie sicherlich, wenn sich Kawhi Leonard erneut schwerer verletzt haben sollte.
24 Siege haben die Oklahoma City Thunder jetzt auf ihrem Konto. 95-88 ging es in der Nacht zu Hause gegen die Kings aus, weil die Thunder ihr eigentlich Problemviertel Nummer 3 diesmal siegreich gestalten konnten, sich dort absetzen konnten, beziehungsweise dort den Rückstand, den sie im ersten Durchgang aufsummiert hatten, egalisierten und vorbeizogen. 31-16 gewann sie das dritte Viertel und am Ende eben auch mit 95-88 das Spiel. Russell Westbrook mit einem Double-Double diesmal, 19 Punkte, 16 Rebounds. Er wurde runtergenommen, als er 9 Assists dann auch noch auf dem Konto hatte, also knapp am Triple-Double gescheitert, beziehungsweise sein Trainer wollte es ihm offensichtlich nicht gönnen. Wenn wir aber auf eine andere Statistik gucken, dann hat er doch ein Triple-Double geschafft. Er hat nämlich auch 10 Turnover gemacht. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt, beziehungsweise ein kleiner Wermutstropfen auf seiner ansonsten guten Leistung. Und wir haben noch ein paar weitere Spiele zu besprechen hier in unserem NBA-Update in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und das machen wir gleich mit unserem NBA-Experten Felix Amrain, dem Moderator von Triple-Double hier auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert.
Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast.
Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
NBA-Update in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir sind angelangt beim Duell zwischen den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers. Und die Cavaliers, die haben sich durchgesetzt in der letzten Nacht. Nee, haben sich nicht durchgesetzt, haben verloren mit 108 zu 118 zu Hause gegen die Warriors. Da haben sie die 17. Niederlage kassiert. Was hat den Ausschlag gegeben am Ende für die Warriors? Felix.
Den Ausschlag haben Kevin Durant und Stephen Curry gegeben, würde ich behaupten. Insgesamt vielleicht erstmal ganz kurz zur Ausgangslage. Dieses Mal, anders als an Weihnachten, konnten sie tatsächlich in Bestbesetzung antreten. Und zwar alle beide, sowohl Stephen Curry als auch Isaiah Thomas, waren dabei. Thomas zeigt aber eben einmal mehr, dass er nach der Verletzung einfach noch so ein bisschen Zeit braucht. Die Golden State Warriors haben das letzten Endes hinten raus einfach ganz, ganz abgezockt gemacht. Wenngleich das Spiel über weite Strecken eben sehr ausgeglichen. Es war Cleveland kam gut rein in die Partie. Die Golden State Warriors, ja, vermochten nicht oder wollten vielleicht auch nicht, den Wurf so ganz, ganz knallhart zu unterbinden. Die Cleveland Cavaliers haben sich auf jeden Fall bemüht, dass die Defense mal ein bisschen besser aussieht, als sie das in den letzten Spielen ja tat, wo sie ja mitunter richtig auf die Mütze bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz trafen dann beide Teams teilweise deutlich über 50%. Insgesamt war es dann aber einfach so, dass vor allen Dingen im ersten Viertel Kevin Love seinen großen Anteil daran hatte, dass die Begegnung erstmal so ein bisschen kurzzeitig Richtung Cleveland pendelte. Sie sind erneut ja mit Jordan Bell gestartet, die Golden State Warriors, der das im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison sehr, sehr gut gemacht hat, der Rookie. Und auf der anderen Seite war es dann eben Klay Thompson, der ein starkes erstes Viertel spielte, der die Partie dann eben wieder zugunsten der Golden State Warriors umschwenken ließ. Wie gesagt, das Spiel blieb die größte Zeit dann eng. Es gab so eine kleinere Durststrecke dann Anfang des vierten Viertels, als beide so ein bisschen die defensiven Zügel anzogen. Aber die Golden State Warriors ließen die dann eben nicht mehr locker, während bei den Cleveland Cavaliers dann so langsam, aber sicher die Kraft vielleicht auch fehlte, um das letzten Endes konsequent durchzuziehen. Sie hatten dann eben ihrerseits nicht mehr die Möglichkeit, zum Korb-Erfolg zu kommen, zumindest nicht so richtig, machten dann ja nur 4 Punkte über 7 Minuten, während eben Golden State sich da dann entscheidend absetzte, was vor allen Dingen dann auch an Stephen Curry lag, der zu Beginn des vierten Viertels dann eben nochmal auftrete. Das Problem bei Cleveland war, dass sie dann tatsächlich teilweise auch gegen die Bankspieler der Golden State Warriors einfach keine Punkte mehr sahen, wortwörtlich. Und da war es dann egal, wer da irgendwie auf dem Feld stand. Man war irgendwie dann so ein bisschen gebrochen. Das dritte Viertel übrigens dann bezeichnend auch eben dafür, wer bei den Golden State Warriors entscheidend war. Kevin Durant und Stephen Curry legten zusammen dann eben 24 von 36 Punkten im dritten Viertel auf. Also die beiden, wie gesagt, diejenigen, an denen sich die Warriors heute Nacht hochzogen. Eine interessante Geschichte gab es dann eben noch. Man hat dann gerade zum Ende hin ganz, ganz bewusst eben Isaiah Thomas attackiert, der ja schon in Boston immer so ein bisschen versteckt werden musste, wenn es um Defense ging. Man hat ihn heute sehr, sehr lange bei Stephen Curry geparkt, was vielleicht mehr oder minder klug ist. Stephen Curry wollte das lange Zeit nicht so richtig bestrafen, suchte stattdessen eher das Abspiel, den Pass, stand dann am Ende auch bei 8 Assists, genauso übrigens wie Kevin Durant. Noch besser war nur Tremont Green, also 9 Assists dann vom Power Forward der Warriors, also sehr, sehr viele Bälle, die heute Nacht wieder verteilt wurden. Ja, wie gesagt, Stephen Curry suchte immer wieder dann eben den Pass, statt selber den Korb zu attackieren. Wenn das in einem einem möglichen NBA-Final passieren sollte, denke ich, können wir da andere Spielzüge erwarten. Und zum Ende hin haben sie das dann doch mal so ein bisschen aufgezeigt, wie gemein man da quasi sein kann, wenn man das mal jetzt so formulieren möchte. Da spielten Kevin Durant und Stephen Curry eben immer wieder Pick and Roll gegen Isaiah Thomas. Und der kann das einfach nicht verteidigen. Gegen die beiden ist es ohnehin schon schwer. Also das war dann schon, ja, man will nicht sagen unfair, aber das war schon ein bisschen so ein Vorführen, das sie da dann betrieben haben, aber eben auch ja ein Teil dessen, warum sie dann am Ende sich so entscheidend absetzen konnten und letzten Endes das Spiel souverän gewonnen haben. Die Golden State Warriors trafen sehr, sehr gut von Downtown, deutlich besser als die Cleveland Cavaliers, 12,5% mehr ging da durch die Reuse. Stephen Curry traf 50%, Klay Thompson ebenfalls, Durant sogar 2/3 seiner Würfe von Downtown. Insgesamt, wie gesagt, gute Leistung der Big Four, 32 Punkte für Durant, 23 für Curry. Dazu dann eben noch Klay Thompson, der besonders im ersten Viertel herausstach, und Draymond Green fast mit dem Triple-Double, ein Assist fehlte am Ende, sollte nicht sein, aber ja, geschenkt. Insgesamt übrigens noch kleiner Side-Fact, die Golden State Warriors, seitdem Steve Kerr an der Seitenlinie steht, jetzt mit 147 Spielen, in denen sie 30 oder mehr Assists erzielen, auf Platz 2 liegen im selben Zeitraum die Atlanta Hawks mit 49 Spielen, also mit gerade mal einem Drittel. Das zeigt, wie selbstlos dieses Spiel der Golden State Warriors ist und wie sehr sie diese Art Basketball verinnerlicht haben, immer wieder den offenen Wurf zu suchen, so lange zu passen, bis da jemand frei steht. Und das haben sie eben auch gegen Cleveland wieder gemacht, bei denen LeBron James am Ende 32 Punkte auflegte, allerdings auch 8 Turnover bei 6 Assists produzierte. Also das war deutlich ausbaufähig. Kevin Love und Isaiah Thomas sprangen ihm punktetechnisch zur Seite, wobei Thomas gerade mal knapp mehr als ein Drittel seiner Würfe traf, von Downtown überhaupt nicht gut drauf war. Nur einer von 7 ging da rein. Von der Bank kommt noch Dwayne Wade im zweistelligen Punktbereich. Aber die Cleveland Cavaliers, ja, sehen so langsam, aber sicher die Probleme da auf sich zukommen. Sie haben natürlich noch Zeit. Wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte der Saison gespielt. Aber Golden State wird nicht schwächer und Cleveland muss gucken, wie sie ihre Defense irgendwie ans Arbeiten bekommen.
Und wir schauen auf das Duell der Bulls zu Hause gegen die Miami Heat. 119 zu 111 ging es am Ende für Chicago aus und damit ist die 7-Spiele-Serie, die Siegesserie der Miami Heat gerissen. Was haben die Bulls besser gemacht?
Ja, die Bulls hatten in Summe einfach ein sehr ausgeglichenes Spiel heute Nacht. Sie waren sehr, sehr effektiv beim Dreier. Justin Holiday traf gleich 7-mal von jenseits der Dreierlinie. Insgesamt waren sie dann da ja auch als Team einfach gut, trafen über 40% von Downtown. Und sie zeigten eine sehr ausgeglichene Leistung heute Nacht. Zach LaVine, der ja jetzt gerade mal sein zweites Spiel seit dem Comeback machte, hat ja ein ganz hartes Minutenlimit, 20 sind's, aber legte eben 18 Punkte in dieser Zeit auf. Dazu eben Holiday am Ende Topscorer, 25 Punkte. Mirotic, der ja jetzt mal geäußert hat, dass die Trade-Gerüchte ihn nur noch mehr motivieren würden, mit 18 von der Bank. Dazu noch mehr Punkte eben von der Bank kommt. Lauri Markkanen legte eine gute Punktzahl auf, hatte auch eben ein gutes Plus-Minus-Rating am Ende und einen persönlichen Rekord, den er verbuchen durfte, ist der Spieler, der am schnellsten 100 Dreier versenkt hat. Jetzt 41 Spiele hat er gebraucht. Davor Damian Lillard mit 44, der Rekordhalter. Also der Dreier-Rekord geht jetzt erstmal nach Finnland. Mal gucken, ob den irgendwann mal wieder jemand brechen wird. In letzter Zeit furzeln solche Rekorde ja in durchaus schneller Abfolge. Dazu auch Robin Lopez noch im zweistelligen Punktbereich. Es war einfach eine sehr, sehr homogene Leistung, die Chicago Bulls da gebracht haben. Und das muss man dann einfach auch mal, dem muss man Tribut zollen, das muss man respektieren. Während auf der anderen Seite eben bei dem Miami Heat nicht alles zusammenlief. Da war Goran Dragic gut drauf, da war von der Bank kommt Olynyk und Ellington gut drauf, die alle 3 über 20 Punkte machten, aber Hassan Whiteside zum Beispiel in dieser Nacht eben wieder mal komplett Ausfall. Minus 20 am Ende plus Minus Rating bei ihm. Das ist einfach, das ist dann eben schwer zu kaschieren, wenn du Miami bist. Und dazu war es dann tatsächlich einfach so, dass es über 2 Viertel lang sehr, sehr ausgeglichen war. Und dann kam der große Bruch im Spiel Miamis. Das hat auch Eric Spoelstra dann so gesehen, dass das nicht nur an der eigenen Leistung lag, sondern eben auch daran, dass Chicago diese provoziert hat. Und dass sie dann letzten Endes einfach von den Bulls abgeschossen wurden. Und das eben in einer Art und Weise, die ja doch recht deutlich war. Gleich hinten raus nochmal ein bisschen eng war. Aber in Summe war es dann einfach so, dass die Ausgeglichenheit im Spiel oder im Kader der Chicago Bulls heute Nacht den Ausschlag gegenüber den Miami Heat gegeben hat, die das eben nicht wie gewohnt abrufen konnten. Und vielleicht wäre es hinten raus auch nochmal ein bisschen anders gewesen, wenn sie bei den Miami Heat auf Tyler Johnson hätten zurückgreifen können, aber war dann eben nicht so. Und deswegen geht das Spiel am Ende verloren. Die Siegesserie reißt, aber man muss ja auch dazu sagen, die Chicago Bulls haben ja nicht mehr das oder nichts mehr mit dem gemein, was wir vom Saisonbeginn kannten. Dafür sind sie einfach in letzter Zeit so ausgeglichen, agieren aktuell einfach wie ein solides 50%-Team und das würde am Ende womöglich für die Playoffs reichen. Dummerweise rennen sie halt dieser Niederlagenserie vom Anfang der Saison hinterher, 17-27 aktuell die Bilanz. Und die Miami Heat verpassen quasi jetzt durch diese Niederlage den Sprung auf Platz 3 vorbei an den Cleveland Cavaliers.
Und die Indiana Pacers, die rannten im Spiel gegen die Utah Jazz nichts hinterher. Die waren eigentlich immer in Kontrolle des Spiels. 109-94 gewannen sie am Ende auch. Victor Oladipo 28 Punkte. Und was noch vor allen Dingen für die Pacers den Ausschlag gab, sie versenkten 54% ihrer Dreierwürfe. Das war am Ende dann einen Sieg wert. 109-94 gegen die Utah Jazz. Und zum Abschluss gibt's noch den Blick auf das Duell der Houston Rockets bei den Clippers. 113-102 gewannen die Clippers gegen die Rockets und da gab es offensichtlich auch noch ein bisschen Knatsch im Kabinengang.
Ja, es war insgesamt einfach so, dass dann so ein bisschen Knatsch auf dem Spielfeld entstanden ist. Also es war ja das Homecoming von Chris Paul zum ersten Mal wieder im Staples Center gegen die Clippers, nachdem er im Sommer nach Houston gewechselt ist. Und man zeigte dann natürlich auch ein schönes Tribute-Video und wie das halt so ist, wenn man den besten Spieler der Franchise-Geschichte wieder zu Hause willkommen heißt. Aber dann war es tatsächlich so, dass es einfach nicht so harmonisch und nett auf dem Feld blieb. Die Houston Rockets und die LA Clippers sind dann mehrfach in der Schlussphase aneinander geraten. Und das, obwohl das Spiel da ja vermeintlich eben schon vorentschieden war. Und am Ende sind dann tatsächlich auch noch Blake Griffin und Trevor Ariza vom Feld geflogen wegen dem zweiten Technical Foul. Die hatten sich da ein bisschen zu viel zu sagen. Das wollten die Schiedsrichter sich dann nicht mehr mit anhören. Haben sie dann eben des Feldes verwiesen. Wie gesagt, das Spiel war da ja so ein bisschen vorentschieden einfach schon, als die beiden vom Feld geflogen sind. Das war so eine knappe Minute vor dem Ende. Und da stand es eben ja letzten Endes 113-95 aus Sicht der Clippers. Also da war es unwahrscheinlich, dass Houston da jetzt irgendwie noch die Lichter ausschießt. Woran lag es? Das lag eben zum einen auch an Blake Griffin, der eine gute Partie heute Nacht machte. 10 Rebounds, 29 Punkte von ihm, dazu 6 Assists, allerdings auch 5 Turnover. Aber es lag nicht nur an ihm, Lou Williams, wir haben in den letzten Tagen, Wochen häufiger über ihn gesprochen, der bestätigt seine famose Form, ist wirklich unfassbar gut unterwegs. Heute Nacht wieder 31 Punkte, dazu 9 Assists, nur ein einziger Turnover. Also der übernimmt hier das Spiel der Clippers in den letzten Wochen immer mehr. Dazu dann Milos Teodosic endlich mal mit einer recht spektablen Minutenanzahl, mit einer guten Leistung. Genauso wie Tyrone Wallace, der ja überhaupt erst, ich glaube, 6 Spiele NBA-Erfahrung hat, wieder mit einer guten Leistung. Genauso wie Harrell, wie Johnson, alle im zweistelligen Punktbereich, alle ja mit einer guten Leistung, auch mit einer guten Trefferquote, 55% an die Clippers von, ja, aus dem Feld, 40% von Downtown. Und bei den Rockets, da wollte es eben nicht ganz so fliegen. Eric Gordon beispielsweise nur ein Drittel seiner Würfe getroffen, war dann am Ende dennoch Topscorer, gemeinsam mit Chris Paul, der immerhin knapp die Hälfte traf und 7 Assists verteilte, die beiden 19 Punkte dazu. Dann eben der Rest der Starting Five auch noch im zweistelligen Punktbereich, genauso wie Gerald Green von der Bank kommt. Aber sie trafen eben schlechter in Summe, trafen keine 30% aus dem von Downtown, was natürlich immer ein Problem ist angesichts der Menge von Würfen, die die Rockets ja von jenseits der Dreierlinie nehmen. Dazu auch keine 40% insgesamt aus dem Feld. Und das hat dann eben letzten Endes den Unterschied gemacht, gerade eben in der zweiten Hälfte, als dann die LA Clippers sich absetzen konnten, nachdem die Houston Rockets sich ja Anfang des zweiten Viertels sogar ihrerseits mal kurz absetzen konnten. Aber wie gesagt, erste Halbzeit größtenteils ausgeglichene Partie. Danach ging die Lücke im dritten Viertel auf. Da konnten die Clippers sich absetzen und dann blickten sie nicht mehr zurück, angeführt von Lou Williams und Blake Griffin, die es ihrem alten Floor General dann mal ja so ein bisschen gezeigt haben.
Das war die NBA-Aufarbeitung für heute. Natürlich gibt's morgen mehr davon bei uns hier auf meinsportradio.de. Und wenn euch das gefällt oder auch nicht gefällt, dann könnt ihr uns eure Meinung mitteilen. Die ist nämlich gefragt, damit wir noch besser werden können. Dafür führen wir gemeinsam mit der IST-Hochschule für Management derzeit eine Befragung durch. Zum zweiten Mal bereits fragen wir euch um euer Feedback für meinsportradio.de. Und ihr solltet mitmachen, die Befragung findet ihr auf meinsportradio.de auf unserer Webseite und ihr könnt sogar was gewinnen. Also schaut mal vorbei bei uns, macht mit. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür, dass ihr uns euer Feedback gebt und wir damit noch besser werden können. Vielen Dank, Felix.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Felix Amrain von Total Beklubbt. Aktuell gibt es eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Lass uns wissen, was du von uns denkst, was du von uns hören möchtest und wie wir das Programm noch besser gestalten können. Schenk uns 5 Minuten deiner Zeit und nimm an der Umfrage teil. Den Link findest du auf Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage meinsportradio.de. Vielen Dank.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.